Er ist der charmante und gut aussehende Herr Doktor. Doch wenn das Licht ausgeht, dann fällt die Maske. Er will sehen, wie sie leiden. Er will ihnen wehtun, und zwar richtig. Dazu hat er seine ganz besondere Werkzeugkiste mitgebracht. Nein, der Herr Doktor ist kein normaler Arzt. Er ist Dr. Mord und ihn dürstet nach Blut. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Hauptberuf Journalist. So, ich bewerbe jetzt ausnahmsweise mal nicht den Live-Podcast am 20. November in Windigsteig. Das hat nämlich den Grund, ich muss mir nämlich jetzt erstmal einen Überblick überschaffen, wie viele von euch sich eigentlich angemeldet haben. Ich bin mir jetzt nämlich nicht sicher, ob wir den Gemeindesaal nicht schon brechend voll angefüllt haben. Das ist natürlich voll super, aber ich setze jetzt sicherheitshalber die Anmeldungen mal aus. Wie gesagt, ich muss da immer die große Volkszählung machen. Wo wir aber ganz, ganz sicher noch Platz haben, das ist bei der Volkshochschule Simmering. Wenn ihr das hört, bin ich ja auf dem besten Weg schon, Herr Doktor zu werden. Ihr wisst ja, also meine Verlobte ist ja eine Frau Doktor und ich lebe am Land und da ist immer der Ehegatte oder der Ehegattin ist natürlich dann automatisch Herr oder Frau Doktor. Also das ist so wie die Frau Direktor, die war immer die Frau vom Volksschuldirektor, war die Frau Direktor, also Herr Doktor. Und wahrscheinlich, da ich jetzt Lehrbeauftragter bin, auch wahrscheinlich Professor. Also ihr dürft mich jetzt Professor Doktor Peter nennen, in meiner Tätigkeit für die Volkshochschule Simmering. Na, ganz so ist es nicht, aber ich gebe dort, ja, wir nennen es Webinare. Es ist in Wahrheit ein Vortrag, den ich halte, über diverse kriminalgeschichtliche Wahnsinnigkeiten. Die erste derartige Wahnsinnigkeit findet am 9. Oktober statt, und zwar unter dem Motto »Von der Blutgräfin bis zur schwarzen Witwe – Mörderinnen in der österreichischen Geschichte«. Da geht es, ihr habt es erraten, um serienmordende Frauen. Am 30. Jänner 2026, haben wir noch ein wenig Zeit, rede ich über adlige Raubmörder, mordende Gasmänner und den wahrscheinlichen Favoritner Mädchenmörder. Da machen wir so einen kleinen kriminalistischen Streifzug durch zwei Jahrhunderte Mord und Totschlag in Wien. Das wird ein besonderes Vergnügen. Ihr könnt euch über die Webseite der VHS Simmering für einen oder für beide Vorträge anmelden. Die beginnen jeweils um 18 Uhr. Wenn ich nicht wieder gnadenlos überziehe, so wie beim letzten Mal, dauern die 90 Minuten, sind online. Ihr könnt das also zu Hause im Pyjama einfach auf eurem Rechner oder am Handy mitverfolgen. Das Ganze kostet auch nur wirklich eine Handvoll Euro. Also ja, also ich verdiene jetzt nicht so viel dran, ich sag's gleich. Aber ich freue mich natürlich trotzdem, wenn ihr vorbeischaut. So, jetzt aber hurtig zum heutigen Fall. Wir begeben uns ins wunderschöne München. Tja, und das fragt ihr jetzt. Ja, aber Peter, der Podcast heißt Mörderisches Österreich. Ich erwarte mir streng österreichische Mordfälle. Ja, alles gut, alles ruhig, weil unser heutiger Fall spielt auch so ein bisschen in Innsbruck. Außerdem werden die Taten von einem Österreicher begangen. Also das qualifiziert auf jeden Fall für eine lobende Erwähnung in diesem Podcast. Es geht um Elmar Schermer. Der gibt sich als wohlhabender Augenarzt mit einer Villa auf Nizza aus. Doch in Wahrheit ist er einer der größten Sadisten und perversen Triebtäter, den es in der österreichischen Kriminalgeschichte je gegeben hat. Los geht's. Hallo und willkommen in München. Schauplatz München, genauer gesagt in der Gemeinde Grünwald. Dieser Vorort der bayerischen Hauptstadt ist der Inbegriff dessen, was man sich als Schickeria vorstellt. Eine Villa reiht sich an die andere. Prachtbauten der Schönen und Reichen. Hier leben Millionäre und Milliardäre. Kein Wunder, dass Grünwald eine der reichsten Gemeinden Deutschlands ist. Es ist das Jahr 1979, Milliardäre gab es damals deutlich weniger als heute, aber reich und schön war man damals schon. Besonders reich und schön ist auch Karin Schubert König. Die Dame aus besten Münchner Verhältnissen ist 41 Jahre alt, äußerst gut aussehend und muss sich um ihre wirtschaftlichen Verhältnisse keine Sorgen machen. Schließlich hat sie ein Millionenvermögen geerbt. Mit ihrem Mann hat sie ein erfolgreiches Unternehmen geführt. Also führte, Vergangenheitsform. Das Paar ist nämlich seit kurzem geschieden. Die reiche Karin sehnt sich aber nach Zweisamkeit. Sie ist einsam. Ja, und sein bisschen Sex wäre auch nicht schlecht. Heute wäre es wohl kein Problem, dieses Bedürfnis schnell zu erfüllen. Ich bin mir sicher, es gibt so eine Dating-App für Millionäre. Also ich weiß es nicht, weil ich komme ja nicht rein als Podcaster. Also bis man damit Millionär wird, vergeht aber gar Zeit. Aber es gibt sicher so eine Dating-App für Millionäre, wo die Gestopften unter sich bleiben und sich gegenseitig nicht nur mit ihrer lendenbasierten Leistungsfähigkeit, sondern auch mit ihren Bankkonten matchen. Motto: Willst du noch mit zu mir kommen? Ich zeig dir meine Rolex-Sammlung. Tja, im Jahr 1979 gab es aber noch keine Smartphones und schon gar keine Dating-Apps. Damals gab es eigentlich nur zwei Methoden, wie man andere Singles treffen konnte. Entweder man ging aus, etwa in einen Nachtclub, lässt sich dort bis zur Besinnungslosigkeit volllaufen, konsumiert diverse Partysubstanzen und wacht dann verkatert neben irgendjemanden auf, dessen Namen man längst vergessen hat. Während man den Brechreiz unterdrückt, sucht man schnell seine Kleidung zusammen und hofft, dass das Taxi nicht allzu lange braucht, um möglichst schnell aus der peinlichen Situation zu entkommen. Ja, das ist natürlich keine Option für Karin. Sie hat schließlich ihr Niveau. Also greift sie zur Methode Nummer 2. Kleinanzeigen in der Zeitung. Ja, auch das gab es damals noch. Karin greift aber nicht zur Bild-Zeitung, wo diverse Lustdamen und Herren ihre Dienste anbieten. Ihr wisst schon, die Sorte, wo es am nächsten Tag beim Pinkeln brennt und man dann zum Arzt gehen muss, weil einem Blumenkohl am Pillermann wächst. Nein, nein, Karin nimmt natürlich die Süddeutsche Zeitung zur Hand. Sie blättert zur Rubrik Heiraten. Da findet sie eine Anzeige, die ist fast schon zu gut, um wahr zu sein. Arzt, verwitwet, 41 Jahre, 1,84 Meter, dunkel, 79 Kilogramm, mit best eingeführter Privatklinik, herrlichem Besitz in Nizza, anhanglos, sucht adäquate Partnerin zur baldigen Ehe. Vermögen aus Paritätsgründen erwünscht. Ja, das klingt doch wunderbar. Ein gut aussehender Arzt im gleichen Alter wie Karin, der selbst vermögend ist. Das heißt, der wäre schon mal nicht hinter ihrem Geld her. Karin schreibt an die Chiffrenummer. Die Antwort folgt prompt. Dr. Karl Theodor Herzog meldet sich zurück. Ein wohlhabender Augenarzt. Innerhalb weniger Tage vereinbart sie ein Treffen mit dem Herrn. Und sie lädt ihn in ihre Villa in Grünwald ein. Dr. Karl Theodor erscheint mit Wein und einem großen Strauß Blumen. Ja, wie man das halt so macht bei einem romantischen Date. Er spricht mit einem markanten Tiroler Dialekt, was Karin sehr charmant findet. Doch was danach kommt, hat mit Charme und Romantik gar nichts mehr zu tun. Der erste Mord. Es ist der Morgen des 7. Juli 1979. Die Mutter von Karin Schubert-König macht sich Sorgen. Sie wusste, dass sich ihre Tochter mit einem wohlhabenden Augenarzt trifft. Am Vormittag ist Karin aber nicht ans Telefon gegangen. Sie geht in die Villa nachsehen. Ihr fällt der Blumenstrauß auf, der in einer Vase auf dem Esstisch steht. Ja, der war gestern Abend noch nicht da. Sie ruft nach Karin, doch in dem Haus ist es totenstill. Sie sucht die einzelnen Zimmer ab. Im Schlafzimmer macht sie schließlich eine schreckliche Entdeckung. Karin liegt auf dem Bett. Sie ist nackt. Karin ist nicht zugedeckt, sie liegt auf dem ordentlich gemachten Bett. Sie atmet nicht. Ihr Körper ist bereits kalt. Die Hände hat sie vor der Brust gefaltet. Ganz gerade liegt sie da, als wäre sie aufgebahrt worden. Nur die Drosselmale um ihren Hals deuten auf einen gewaltsamen Tod hin. Karins Mutter ruft die Polizei. Die rückt sofort mit der Spurensicherung an. Eine Mordkommission wird gebildet. Auf den ersten Blick ist klar, Karin wurde beim Sex erdrosselt. Der Täter hatte sie zuvor mit Alkohol und Betäubungsmitteln gefügig gemacht, wie der toxikologische Befund ergibt. Ansonsten war die Spurenlage eher dünn. An einer Nachttischlampe finden die Ermittler einen Fussel, der da nicht hingehört. Die heißeste Spur war noch der Blumenstrauß. Sorgfältig, als gehe es um ein seltenes Gewächs, identifizierte die Mordkommission der Münchner Kriminalpolizei einen ziemlich gewöhnlichen Blumenstrauß, schreibt der Spiegel. 3 dunkelrote Ilona-Rosen, 3 rosafarbene Sonja-Rosen, 4 blaue Iris und 2 Stiele Schleierkraut. So ermitteln das die Beamten. Ansonsten konnte Karins Mutter nicht allzu viel beitragen. Ihre Tochter plante, einen gewissen Dr. Herzog zu empfangen. Er musste den Blumenstrauß mitgebracht haben, denn der war, naja, wie schon erwähnt, am Vortag eben noch nicht da. Dass Karin ihren Mörder über eine Zeitungsannonce kennengelernt hat, das weiß Karins Mutter nicht. Naja, Dr. Herzog ist jetzt nichts, womit man den Täter sofort identifizieren könnte. Der Fussel aus der Lampe, ja, der wird erst eine Rolle spielen, wenn man einen Verdächtigen hat. Der könnte ja von, weiß nicht, einer Jacke oder einem Schal oder einem Strangulationswerkzeug, ja, wie so einem Halstuch oder so stammen, ja, oder von einem Handschuh vielleicht. Diese Spur hilft also jetzt noch nicht weiter. Also konzentrieren sich die Ermittler auf den Blumenstrauß. Der ist zwar jetzt nicht besonders ausgefallen, aber vielleicht kann man sich in den Blumenläden Münchens ja an den Käufer erinnern. Also klappert die Polizei alle Gärtnereien und Blumengeschäfte ab. Und tatsächlich. Am Blumenladen in der Nähe des Hauptbahnhofes kann sich eine Verkäuferin erinnern, wie sie den Strauß zusammengestellt hat. Und zwar im Auftrag eines Kunden. Der ist etwa 1,80 Meter groß, schlank, gut aussehend, braunes Haar und hat einen etwas eigenartigen Dialekt. Ja, möglicherweise ein Tiroler oder so irgendwas. Naja, das ist ja schon mal was. Der zweite Mord. Während die Ermittler ihre Akten nach amtsbekannten, gut aussehenden Tirolern durchsuchen, ist Sonnhilde Wienold blitzverliebt. Sie hat eine Annonce in der Süddeutschen Zeitung gefunden. Ein wohlhabender Augenarzt mit einem Anwesen auf Nizza sucht eine zukünftige Gattin. Da hat die 35-Jährige gleich geantwortet. Die Sekretärin eines angesehenen Münchner Anwalts wurde kürzlich aus ihrer unglücklichen Ehe geschieden und ist wieder auf der Suche nach einem liebevollen Gatten. Na, so ein Augenarzt, noch dazu mit so einem Anwesen auf Nizza, das wäre doch schon was. Zu ihrer Überraschung hat Dr. Karl Theodor Herzog auch sofort geantwortet und ihr eine Telefonnummer hinterlassen. Sonnhilde, krasser Name übrigens, kann ihr Glück kaum fassen. Die ersten Gespräche mit ihrem Verehrer waren bezaubernd. Charmant und witzig ist er, der Herr Doktor. Und er hat diesen süßen Tiroler Dialekt. Sonnhilde lädt den 41 Jahre alten, wohlsituierten Augenarzt in ihre Wohnung ein. Dort kommt es zum leidenschaftlichen Sex. Sonnhildes Leiche wird im Keller eines ehemaligen Exerzitienhauses der Jesuiten gefunden. Ihr nackter Körper ist mit Schnitten übersät. Das Schlimmste hat sich der Täter aber für Sonnhildes Gesicht aufgehoben. Die Ermittler blicken in blutige Höhlen, wo einst Sonnhildes Augen waren. Der Täter hat sie ausgestochen. Zum Glück bekam Sonnhilde davon nichts mit. Der Täter hatte sie zuvor erstickt, wahrscheinlich mit einem Plastiksack. Schnell ist den Polizisten klar, dass Sonnhilde hier nicht umgebracht wurde. Das Haus ist eine Ruine und jeder kann dort eindringen. Ihre Leiche wurde hier nur abgelegt. Das legen auch die Schleifspuren nahe, die sich hier überall befinden. Wahrscheinlicher Tatort ist Sonnhildes Wohnung, die auch gleich von den Ermittlern unter die Lupe genommen wird. Anhand von Zeugenaussagen wird klar, dass aus Sonnhildes Wohnung einige Wertgegenstände fehlen. Unter anderem hat der Mörder eine rote Tasche und ein Scheckbuch mitgehen lassen. Vom Täter selbst findet die Mordkommission keine Spuren. Aber sie finden am Tatort seine Telefonnummer. Sonnhilde hatte praktischerweise die Zeitungsannonce neben dem Telefon liegen gelassen. Und auch gleich die Telefonnummer des Dr. Herzog draufgekritzelt. Moment, Dr. Herzog, da klingelt doch was. Auch im Mordfall von Karin Schubert-König spielte ein Dr. Herzog eine Rolle. Beide Frauen waren zudem geschieden und auf der Suche nach einem neuen Partner. Na ja, bitte, so einfach kann's gehen. Die Ermittlungen. An dieser Stelle muss ich kurz erwähnen, dass die zeitliche Abfolge zwischen den beiden Morden nicht ganz klar ist. Also aus den Quellen geht nicht hervor, ob Sonnhilde oder Karin zuerst umgebracht wurden. Fakt ist, beide wurden Anfang Juli ermordet, was für den Verlauf der Geschichte jetzt aber keine größere Rolle spielt und auch am Fall selbst nichts ändert. So, und ich fasse jetzt kurz nochmal zusammen, was die Ermittler wissen. Erstens, der Täter gibt sich als Dr. Karl Theodor Herzog aus. Beide Opfer haben auf eine Heiratsanzeige geantwortet. Zweitens, die Verkäuferin im Blumenladen erinnert sich an einen gut aussehenden, großgewachsenen Mann mit Tiroler Dialekt. Dort hat er die Blumen für Karin gekauft. Drittens, an der Nachttischlampe wurde ein mikroskopisch kleiner Fussel gefunden. Viertens, Sonnhilde Wienold hatte die Telefonnummer des wahrscheinlichen Täters notiert. Die Ermittler fahnden also nach einem Mann mit Tiroler Dialekt und höchst eigenartigen sexuellen Vorlieben. Ein Blick in die Akten liefert da gleich einmal einen eindeutigen Treffer. Unter der Rubrik perverse Triebtäter, Heiratsschwindler und Doktor findet sich nämlich nur ein Akt. Es stellt sich raus, dass Dr. Karl Theodor Herzog eigentlich Elmar Schermer heißt und aus Innsbruck stammt. Und der hat eine Speiskarten, also eine Liste an Vorstrafen, die muss man erst einmal zusammenbringen. Die Telefonnummer des Dr. Herzog führt zu einem Haus in München, das einer gewissen Ingeborg Helmtrud von Hatten, auch ein Killername, wie ich finde, gehört. Die Ermittler fahren dorthin und finden genau das vor, was sie gehofft hatten. Den Verdächtigen, seine Freundin und jede Menge belastende Indizien. Die Frau von Hatten trug nämlich einen Nerzmantel, der eindeutig der ermordeten Sonnhilde gehörte. Außerdem hatte die feine Frau von Hatten etliche Euro-Schecks in Bargeld umgesetzt. Sie hat 200.000 Lire in deutsche Mark umgewandelt, mit Hilfe von Blankoschecks, die vom Opfer Sonnhilde stammten. Außerdem trug die feine Dame eine edle rote Ledertasche, die ebenfalls der Ermordeten gehörte. Tja, man kann nicht schuldiger ausschauen, wenn man es denn wollte. Bei Elmar fanden die Ermittler ein paar Handschuhe, die aus dem gleichen Material sind wie der Fussel an der Nachttischlampe in Karins Schlafzimmer. Außerdem finden die Ermittler noch jede Menge Sexspielzeug, Fesseln, Peitschen und das eine oder andere selbstgebaute Foltergerät, das Elmar benutzte, um seine Opfer zu quälen, meistens im Genitalbereich. Bei seinen Spielsachen finden die Ermittler auch jede Menge Plastiksäcke, die wohl dazu dienen, seine Opfer zu ersticken. Außerdem kann die Blumenverkäuferin Elmar eindeutig identifizieren. Der Verdächtige passt auch perfekt auf die Beschreibung aus der Kleinanzeige. Groß, schlank, dunkles Haar. Nur das Alter stimmte nicht ganz. In der Annonce stand, er sei 41 Jahre alt. In Wahrheit war Schermer aber 39 Jahre alt. Tja, da hat sich einer aber wirklich Mühe gegeben, ganz besonders schuldig auszusehen. Elmar Schermer und seine Freundin Ingeborg Helmtrud von Hatten werden verhaftet. Naja, jetzt ist einmal Zeit, sich den feinen Herrn Schermer einmal ein bisschen genauer anzuschauen. Dr. Mord. Ihr ahnt es schon, Elmar Schermer ist natürlich kein Mediziner und schon gar kein Augenarzt, sondern ein Hotelkaufmann aus Innsbruck. Naja, ein klassisches Tirol-Klischee hätten wir also erfüllt. Schermer war aber auch als Schiffssteward und Vertreter für Kosmetikartikel tätig, alles aber nicht besonders erfolgreich. Zuletzt hatte er in Innsbruck ein Kaffeehaus betrieben, mit dem er aber pleite ging. Und weil das mit der ehrlichen Arbeit nicht so funktionierte, da kam der Elmar auf eine andere zündende Idee. Er würde seinen Tiroler Skilehrer-Charme und sein einigermaßen gutes Aussehen einsetzen, um von der Damenwelt zu leben. Sein bevorzugtes Jagdrevier war Deutschland. Allzu geschickt stellte sich Elmar Schermer aber auch bei seiner Verbrecherkarriere nicht an. Er wurde mehrfach wegen Körperverletzung, Betrug, Amtsanmaßung, Diebstahl und Unterschlagung verurteilt. Im Jahr 1972 hatte er die Gattin eines Münchner Kaufmannes die Ehe versprochen und sie so nach Kanada gelockt. Er hat der Frau ihr gesamtes Vermögen abgenommen. Irgendwann bemerkte Elmer, dass seine Opfer nicht nur finanziell, sondern auch auf sexueller Ebene ausnutzbar waren. Der Elmer hat nämlich ganz besondere Vorlieben im Bett. Er selbst gab mit seiner unerschütterlichen Manneskraft an, er brauche es 8 bis 10 Mal am Tag. Ja, und da reden wir nicht von kuscheligem Beischlaf. Der Elmer mag es gerne härter. Und da rede ich jetzt auch nicht von ein bisschen einvernehmlichem Popoklatsch mit verbundenen Augen, sondern eher die Art von Sadismus, wo am Ende einer der Partner aus einer gewissen Körperöffnung blutet und das auch nicht freiwillig. Das wurde im Juni 1979, also einen Monat vor den beiden Morden in München, deutlich. Da musste sich Elmar Schermer vor dem Landesgericht Innsbruck verantworten, und zwar wegen einer brutalen Vergewaltigung. Am 2. Februar 1978 betrat eine junge Frau das Polizeiwachzimmer in Innsbruck. Sie schilderte, wie ein Mann sie mit einer Pistole bedroht hatte und sie zwang, in sein Auto zu steigen. Danach hat er sie in seine Wohnung gebracht, wo er begann, sie zu foltern und zu vergewaltigen. Ihr war es gerade gelungen zu fliehen, berichtet die sichtlich schockierte Frau. Die Schilderungen der Dame und was ihr der Mann angetan hat, waren derart grausam, dass die Ermittler der jungen Frau zuerst gar nicht glauben wollten. Dennoch wurde ermittelt und schon am nächsten Tag war der Täter gefasst. Es war Elmar Schermer. Und falls ihr bis jetzt dachtet, hey, das Ganze, was du uns hier erzählst, lieber Peter, das ist ja für die Polizei und die Justiz der 70er Jahre voll gut. Zwar wird der jungen Frau die Schilderung ihres Martyriums nicht ganz geglaubt, aber immerhin wird ermittelt. Normalerweise sind Fälle aus den 60er, 70er und 80er Jahren ja eher voll mit peinlichen Pannen. Ja, aber das läuft doch hier alles super, oder? Wartet's kurz ab. Schermer wird wegen dieser brutalen Vergewaltigung vor Gericht gestellt. Der Tiroler Gerichtspsychiater Heinz Prokop beschrieb den Angeklagten in seinem Gutachten wörtlich als einen Triebtäter gefährlichsten Grades. Eine schwerwiegende Beeinträchtigung der Schuldfähigkeit liege aber nicht vor. Das heißt, Schermer ist voll schuldfähig. Sein Verteidiger fordert aber eine weitere Begutachtung. Schermer sei nämlich wegen einer Schilddrüsenerkrankung eben nicht voll zurechnungsfähig, also voll schuldfähig, so zumindest die Argumentation des Verteidigers. Der fordert nämlich deshalb ein neues Gutachten eben über Schermers Vorerkrankungen ein. Dem stimmt das Gericht zu und die Verhandlung wird vertagt. Naja, alles ganz normal, ist ein ganz, ganz üblicher Vorgang, so ist das halt vor Gericht. Aber das Gericht verzichtete auf aufenthaltsbeschränkende Maßnahmen. Trotz des unglaublichen Sadismus bei der Tat selbst und der Einstufung als Triebtäter gefährlichsten Grades wurde Schermer auf freien Fuß gesetzt. Keine U-Haft, nix. Ja, und was macht der Schermer? Der haut erstmal nach Bayern ab, wo er 2 Frauen auf bestialische Art umbringt. Die Psychologie des Sadisten. Ich habe sie schon erwähnt, der Gerichtspsychiater Heinz Prokop beschrieb Elmar Schermer in einem Gutachten als Triebtäter gefährlichsten Grades. Ein späterer Gutachter, ein gewisser Hermann Witter, stellte eine schwere seelische Abartigkeit, süchtige sexuelle Entgleisung und psychopathische Verwahrlosung fest. Er klassifizierte Schermer als gelegentlichen Impulstäter, dessen Aggressionen sich vorwiegend in anal-sadistischer Destruktivität entladen würden. Oder anders ausgedrückt, er hatte eine Vorliebe für Hintern und führte dort gerne Dinge ein, die dafür nicht vorgesehen und oder viel zu groß sind. An den Schmerzensschreien seiner Opfer und dem Blut geilte er sich auf. Die Staatsanwaltschaft konnte aufgrund zahlreicher Zeugenaussagen unschwer feststellen, dass Schermer allen sexuellen Perversionen zugetan war. Seine diesbezüglichen Interessen umfassten nahezu alle erdenklichen Formen, ob mit oder ohne Fesselwerkzeug oder anderen besonderen Abnormitäten, wie es heißt. Ein Zeuge bekundete, Schermer habe geäußert, man könne leicht zu Geld kommen, wenn man alleinstehende, vermögende Frauen in einsame Höhlen lockte und mit ihnen sadistische Spiele treibe und sie töte. Super Idee, Elmar. Reich werden durch grausame Sexualmorde in dunklen Höhlen. Deine genitalzentrierten Business-Ideen sind der Grund, warum du lebenslang am Felsen verrotten wirst. Ja, dazu kommen wir gleich. Sherma soll auch den Wunsch geäußert haben, einen Superorgasmus zu erleben, also als Zeuge dabei zu sein. Den hat eine Frau nämlich angeblich, also seine Theorie, kurz vor ihrem Tod, wenn sie gewürgt wird. Jetzt gibt es natürlich gewisse Risiken bei sexuell motivierten Atemspielen, das hatten wir in diesem Podcast ja schon mehrfach. Und dass manche Leute das geil finden, ist ja okay. No King-Shaming hier. Das hielt den Verteidiger von Herrn Sherma aber nicht davon ab zu behaupten, dass es für sexuelle Motive seines Mandanten keine Beweise gebe und die Vorwürfe reine Spekulation und Fantasie seien. Obwohl vor Gericht die überaus beeindruckende Sammlung von diversen Riesendildos, Peitschen, Fesseln und sehr bizarren Foltergeräten eine tragende Rolle spielten. Naja. Außerdem war Sherma ja bereits der brutalen Vergewaltigung einer Kellnerin mehr oder weniger überführt. Aber nein, das ist natürlich alles nur eine Fantasie der Staatsanwaltschaft, sagt zumindest der Anwalt von Sherma. Gut, der hat wahrscheinlich auch nichts mehr Besseres gewusst, nachdem er im Vorfeld mit einem Interview mit dem Spiegel schon gesagt hat, es sieht nicht gut aus für meinen Mandanten. Aki. Elmar Sherma brüstete sich bereits 1972 in einem Prozess damit, 8 bis 10 Mal am Tag mit einer Partnerin Sex gehabt zu haben und sie fix und fertig gemacht zu haben, wobei er zur Anregung Wodka, Whisky und Lustwerkzeuge einsetzte. Der Münchner Psychologe und Kriminalexperte Georg Sieber merkte an, dass Heiratsschwindler, die gewalttätig werden oder sexuell motivierte Tötungsabsichten verfolgen, zu den kriminalistischen Raritäten gehören, da der Anteil solcher Täter unter Hochstaplern extrem niedrig ist. Ja klar, die gescheiten Heiratsschwindler bringen ihre Opfer nicht um, weil es ist ja wegen der Nachhaltigkeit und dem laufenden Income und so wäre es wichtig, aber das soweit kommt der Elmar Sherma halt in seinen Gedanken nicht. Sherma hat auch einige Zeit lang in Augsburg gelebt. Dort trieb zur gleichen Zeit ein Serienmörder sein Unwesen, dem seit 1963 insgesamt 15 Frauen zum Opfer fielen. Diese Taten konnten Elmar Sherma aber nicht nachgewiesen werden. Heute gilt es als wahrscheinlich, dass ein dort stationierter US-Soldat verantwortlich gewesen sein dürfte. Der Prozess. Im Juni 1981 steht Elmar Sherma wegen den Morden an der 41-jährigen Millionenerbin Karin Schubert-König und der 35-jährigen Anwaltssekretärin Sonnhilde Wienold vor dem Landgericht München. Wie sich herausstellte, nutzte Sherma neben Dr. Karl Theodor Herzog auch andere Namen, um seine Opfer anzulocken. Er gab auch unter Dr. Rehm, Dr. Rebe, Dr. Kaulbach und Clemens von Fürstenried Kleinanzeigen auf und hatte teilweise schon Kontakt mit weiteren Frauen geknüpft. Deshalb nannte ihn die Presse auch Dr. Mord. Die Bild-Zeitung widmete dem Tiroler eine Serie, die aber auf, weniger Fakten basierte. Die mangelnden Informationen wurden mit angeblichen Perversionen und Schermas Analfixierung ausgeglichen. Im Indizienprozess gibt selbst Schermas Anwalt zu, dass es eben nicht besonders gut ausschaut. Seine Freundin Ingeborg Helmtrud von Hatten gibt an, wie sie gemeinsam mit Elmar den Keller des verlassenen Exerzitienhauses am Starnberger See besichtigt hat. Dort dürfte Elmar der Gedanke gekommen sein, die geblendete Leiche von Sonnhilde abzulegen. Die Staatsanwaltschaft tut sich trotzdem so ein bisschen schwer. In Deutschland muss man ja immer ein Mordmerkmal nachweisen und da versuchte die Staatsanwaltschaft es einerseits mit Habgier, schließlich wurde zumindest ein Opfer beraubt, andererseits wurde auch mit Befriedigung des Geschlechtstriebes argumentiert. Motto, eins von beiden wird schon sein. Das mit dem Geschlechtstrieb ist auch nicht weit hergeholt. Vor Gericht erzählt Sherma selbst wieder vom Superorgasmus, den Frauen haben können. Und damit sie den erreichen, muss man sie halt nur gut genug würgen. Und wer, wenn nicht Elmar Sherma, würde der Damenwelt diese Freude verschaffen? Du bist einfach der beste Sexcoach, du. Hört, wirklich. Schermas Anwalt Steffen Uffer vertrat die Ansicht, dass die sexuellen Motive mangels tatsächlicher Anhaltspunkte zunächst Spekulation seien. Er argumentierte, dass der Täter nach der Tat nur die günstige Gelegenheit ausgenutzt habe, um sich zu bedienen. Es half alles nichts. Im Juni 1981 wurde Elmar Schermer vom Landgericht München wegen zweier Frauenmorde zu zweimal lebenslanger Haft verurteilt. Seine Freundin Ingeborg Helmtrud von Hatten erhielt wegen Betrugs und Hehlerei eine Bewährungsstrafe. Boah, die ist ja nochmal gut davon gekommen. Schermer reagierte mit einer Schimpfkanonade. Der Spiegel schreibt, Zitat: Als der ehemalige Hotelkaufmann, Schiffssteward und Spray-Vertreter Elmar Schermer aus Österreich im Juni 1981 vom Landgericht München wegen zweier Frauenmorde zu zweimal lebenslanger Haft verurteilt wurde, schimpfte er im Gerichtssaal. Scheiß Urte, Kruzifix noch einmal! So eine Justizblamage werde er verreißen und vernichten. Nächstes Jahr, verkündete er dem Gerichtsvorsitzenden, der die mitangeklagte Schermer-Freundin wegen Betrugs und Hehlerei mit einer Bewährungsstrafe belegt hatte. Da fahren wir in Urlaub, nach der Revision, verstehst? Wir wollen heiraten und im Kinderwagel spazieren fahren. Das Verfahren ging tatsächlich in Revision, weil der Bundesgerichtshof sinngemäß meinte, na mit dem Perversen stimmt da was nicht, schaut euch das nochmal an. Also der BGH hatte Zweifel, ob Schermer wirklich uneingeschränkt schuldfähig ist und nicht doch lieber in eine psychiatrische Einrichtung gehört. In der Berufung wurde Schermers eigenartige Sexualvorliebe noch einmal wiedergekäut und als Ursache wurde eine nicht gelungene Ablösung von der Mutter in der präödipalen Entwicklungsstufe analysiert. Klingt für mich so ein bisschen nach 70er Jahre Bullshit, aber was weiß ich schon. Außerdem neige der gute Elmar zu narzisstischer Anspannung und destruktiv-sadistischen Triebtaten. Naja, das hätten wir jetzt eh auch schon durchbesprochen. Am Ende blieb es bei zweimal lebenslänglich. Zwischendurch versuchte Schermer seine Freundin Helmtrud von Hatten zu heiraten, obwohl er es irgendwie geschafft hat, aus dem Gefängnis auch sie um ihr Vermögen zu bringen. Im Jahr 1986 gestand er schließlich einen dritten Mord. Und er beschuldigte Helmtrud, also die Frau, die er gerade noch heiraten wollte, seine Geliebte und eben zukünftige Ehefrau, der Mittäterschaft, woraufhin auch die verhaftet wurde. Irgendwann hatten die deutschen Behörden genug vom Elmar und seinem Skilehrerschmäh und er wurde den österreichischen Behörden übergeben. Aktuell sitzt der Elmar in Kremsstein ein. Er ist munter und guter Dinge und glaubt fest daran, eines Tages freizukommen. Er äußerte den Wunsch, nach seiner Freilassung katholische Theologie zu studieren. Er ist heute 85 Jahre alt und träumt von seinem Leben in Freiheit, obwohl ihn Gutachter nach wie vor für gefährlich halten, wie die Kronenzeitung berichtet. Tja, träum weiter, Elmar. Ja, der gute Herr Doktor, der war ziemlich ruppig mit seinen Patienten, muss man sagen, also mit seinen Patientinnen. Na, immerhin hat er sich nur gut bestallte Namen ausgesucht. Bei mir ist jetzt wieder der Punk-Anwalt, der Alexander Putzendobler. Und den bitten wir jetzt mal wieder kurz um eine Einschätzung, wie es jetzt eigentlich ausschaut. Du, wie ist denn das? Geht es noch als Kunstfehler durch, wenn ich mich als Arzt ausgebe, die Damen per Kleinanzeige kennenlerne und dann ausweide, um ihnen einen super Orgasmus zu verschaffen? Da muss doch irgendein Schlupfwinkel geben.
Das kommt drauf an. Wenn man wirklich kein Arzt war und nur getan hat, als wäre man ein solcher, na gut, dann zählt das Haftungsregime der Ärzte nicht. Sollte man wirklich Arzt gewesen sein, na ja, es kommt drauf an. Ärzte sind dazu verpflichtet, vor jeder Operation eine umfassende Aufklärung durchzuführen. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass das Ausweiden einer Patientin von dieser tatsächlich so gewollt wäre. Auch die Aufklärung über allfällige Spätfolgen würde hier wohl nicht zu einer zulässigen Operation führen. Die zweite Variante ist der Behandlungsfehler, wie du es vorher richtig gesagt hast, der klassische Kunstfehler. Auch das wird hier wohl nicht schlagend werden. In Summe muss man sagen, der gute Herr Doktor hat sein Privileg, Arzt zu sein, meines Erachtens wohl verwirkt. In Summe kann man sagen, der gute Herr Doktor hat hier so ziemlich alles falsch gemacht, was man als Arzt machen kann. Man muss aber auch sagen, auch die Patientinnen hätten, sollten sie aufgeklärt worden sein, wohl nicht bis zum Ende mitgedacht.
Ja, was tut man nicht alles für den Superorgasmus? Danke, lieber Alex, für deine juristische Einschätzung.
Sehr gerne.
Klugschiss zum Schluss. Sexueller Sadismus. Ha, heute haben wir wieder die leichten Themen im Podcast. Ja, das macht ja nichts. Viele von uns kennen aus Filmen oder Büchern einvernehmliche Spielarten wie BDSM, die mit Sadismus in Verbindung gebracht werden. So leicht sadistisches Sexualverhalten ist aber eine völlig übliche Sexualpraktik zwischen einwilligenden Erwachsenen. Die erfolgt in einer Regel im begrenzten Rahmen und auf eine begrenzte Art und Weise und am Schluss ist keiner wirklich ernsthaft verletzt. Naja, solange alle beide einverstanden sind, ist es auch nicht pervers. Ja, aber es ist wichtig, hier ganz klar zu differenzieren. Sexueller Sadismus als psychische Störung geht weit darüber hinaus. Es handelt sich um ein Muster, bei dem Menschen über einen Zeitraum von mindestens 6 Monaten sexuelle Befriedigung aus der Vorstellung oder der tatsächlichen Handlung ziehen, jemand anderem Leid zuzufügen. Egal, ob das Gegenüber einverstanden ist oder nicht. Wenn diese Fantasien und Taten nicht einvernehmliche Opfer betreffen, ja, da verlassen wir den Bereich des Einvernehmlichen und betreten den der Kriminalität. Sexueller Sadismus ist aber nicht gleichbedeutend mit Vergewaltigung. Es ist mehr so eine Mischung aus erzwungenem Sex und Machtmissbrauch. Ja, besonders gefährlich wird es, wenn diese Störung mit einer antisozialen Persönlichkeitsstörung zusammentrifft. Bei dieser Kombination wird der Sadismus oft zur treibenden Kraft hinter schweren Verbrechen. Naja, schaut euch den Elmer an. Ne? Also da gibt es eben Entführungen oder sogar Tötungsdelikte. Experten gehen davon aus, dass sexueller Sadismus bei 37-75% der Menschen eine Rolle spielt, die ein sexuell motiviertes Tötungsdelikt begangen haben. Diese Täter sind oft schwer therapierbar. Das ist auch der Grund, warum sie so gefährlich sind. Kommen eben diese beiden Erkrankungen zusammen, gibt es aktuell wirklich nur die Möglichkeit, diese Menschen jahrzehntelang wegzusperren. Wirklich heilbar ist das nicht. Na, das war wieder eine Folge. So, und jetzt zum Schluss, damit das Ganze nicht so düster ist, habe ich mir gedacht, machen wir zur Aufheiterung noch ein dummes Verbrechen, diesmal begangen von der deutschen Bundeswehr. Bundeswehrsoldaten haben bei einer Übung im deutschen Bundesland Schleswig-Holstein durch den Bau einer Stellung im Wald einen Grabhügel aus der Jungsteinzeit zum Teil zerstört. Archäologen hielten die vor kurzem entdeckten Spuren der Bundeswehrübung bei Ahrensböck zunächst für das Werk von Raubgräbern. Doch bei der Dokumentation dieser vermeintlichen Raubgrabung stieß das Team um den Gebietsdezernenten Christoph Unglaub vom Archäologischen Landesamt auf zahlreiche mitten auf dem Denkmal vergrabene Sandsäcke. Der Archäologe war erleichtert. Bei Raubgräbern hatte ich das dumpfe Gefühl gehabt, dass die weitermachen, sagte er. Die Bundeswehr räumte den Vorfall auf Anfrage bereits ein. Die Bundeswehr nutze derartige Sandsäcke zum Bau von Gefechtsstellungen im Gelände zum Schutz der Truppe, sagte Fregattenkapitän Frank Martin, Sprecher der Bundeswehr in Schleswig-Holstein, der deutschen Presseagentur. Im konkreten Fall befand sich eine übende Truppe im Juni diesen Jahres im Raum Ahrensböck in der einsatzvorbereitenden Ausbildung, die auch den Bau von Gefechtsstellungen beinhaltet. Das Landeskommando geht davon aus, dass die Soldaten auf dem Grabhügel aufgrund der Anhöhe im Gelände, naja, haha, eine Stellung gebaut hatten. Davon zeugen senkrecht in den Boden getriebene Pflöcke und dicke Äste als Befestigung an den Seiten. Das Denkmal ist teilzerstört, sagte Unglaub. Er geht nach dem Fund eines krakelierten Feuersteins von einem Grabhügel aus der Jungsteinzeit aus, also 4000 bis 5000 Jahre alt. Diese Steine seien damals ins Feuer gelegt worden. Ja, für die Soldatinnen und Soldaten war dieser Grabhügel aus unterschiedlichen Gründen leider nicht als historischer Grabhügel erkennbar, sagte der Bundeswehrsprecher. Die Bundeswehr bedauere diesen Umstand sehr und lege viel Wert auf den Erhalt, die Pflege und den Schutz von derartigen historischen Orten. Vor diesem Hintergrund werden wir unsere inneren Abläufe und Vorbereitungen für einsatzvorbereitende Übungen noch einmal nachhaltig betrachten, um künftig konkret den Schutz von historischen Grabhügeln zu gewährleisten. Na, das ist ja mal beruhigend. So, und jetzt ist aber wirklich Schluss hier. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir auf steadyhq.com/mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Keine Sorge, die ersten 30 Tage als Mittäterin und Mittäter sind kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen und ganz ohne Werbung. Und ihr bekommt sogar Zugriff auf eine super geheime Extra-Folge. Wenn ihr auf Steady den Newsletter abonniert, bekommt ihr noch kostenlos Bonusmaterial zu den Fällen. Außerdem bekommt ihr Zugriff auf das Recherchematerial in Form eines Notizbuches in Notebook LM. Dort könnt ihr dann selbst in den Quellen herumwühlen und tiefer in den Fall eintauchen. Wenn euch ein monatliches Abo zu viel ist oder ihr nicht noch einen Abbucher auf eurem Konto gebrauchen könnt, dann könnt ihr mir via paypal.me@moepodcast, also /moepodcast. So, Moment. So, Konzentration. Peter, gleich haben wir es geschafft. paypal.me/moepodcast eine kleine Spende zukommen lassen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch an Joachim, Melanie, Gudrun, Sandra und Helga für eure grandiose und wirklich großzügige Unterstützung. Mit dem Geld kaufe ich mir neue Warhammer-Miniaturen und eine Kiste Bier. Haha, das wird ein tolles Wochenende. Nein, stimmt natürlich nicht. Ihr seid dafür verantwortlich, dass hier die Lichter nicht ausgehen und ich meine Arbeit fortsetzen kann. Weil so ein Podcast, der komischerweise verschlingt ja ganz schön viel Zeit. Ich weiß auch nicht, was da schiefgegangen ist. Ihr müsst mich aber nicht monetär unterstützen. Es reicht mir schon, wenn ihr mir Feedback zu den Episoden in Form von Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall sonst, wo ihr Podcasts bewerten könnt, gibt. Bei Spotify müsst ihr zumindest einmal kurz in eine Folge reinhören, bevor ihr so eine Bewertung abgeben könnt. Nicht, dass ich es probiert hätte, mir selbst 5-Sterne-Bewertungen zu geben. Nein, auf gar keinen Fall. Wenn ihr mir persönlich Feedback geben oder mir Hinweise auf einen Fall geben möchtet, dann schreibt mir bitte einfach eine Nachricht auf Steady. Außerdem gibt es natürlich eine Mailadresse namens mösterreichpodcast@gmail.com. Da könnt ihr mir auch schreiben. Schaut auch gerne auf YouTube vorbei. Dort könnt ihr den Podcast bitte abonnieren. Das hilft auch extrem viel weiter. Also ja, YouTube abonnieren. Also ich mache jetzt kurze Pause und warte, bis ihr alle bei YouTube auf Abonnieren gedrückt habt. Super, danke. Und wenn ihr von dem ganzen Mord und Totschlag hier auf diesem Kanal einmal eine Pause braucht, dann hört's doch mal bei Hightech rein. Das ist ein super geiles Podcast-Projekt von meinem Kollegen Alex und mir, in dem wir die Technologie-News der Woche einfach und leicht verständlich aufbereiten. Das klingt dann so.
Willkommen bei Hightech, eurem wöchentlichen Systemupdate mit Alex und Peter.
Peter, ich habe gehört, die ID Austria hat neue Features.
Jetzt hättest du wohl gern, wart, ich klär dich auf.
Na, wart du, heb dir das für unseren neuen Podcast auf. Weißt eh, Hightech, wo wir solche Sachen gut verdaulich erklären.
Stimmt, und über Netzpolitik, rund um OpenAI-KIs, Musk-Wahnsinn oder auch neue Tech-Gadgets willst du ja auch reden, oder?
Absolut. Das wird ja hoffentlich ein paar Leute interessieren, wenn man so trockene Themen einmal ein bisschen lustig und charmant erklärt, oder?
Ja, das glaube ich auch. Am besten in der Kategorie Neu und Sexy nach Hightech suchen und selber vorbeihören. Wir freuen uns. Super, gell? Die nächste Folge von Mörderisches Österreich erscheint in 2 Wochen, überall, wo ihr gute Podcasts hören könnt. Am besten ihr schaut auf mörderisch.simplecast.com vorbei, dort findet ihr alle Folgen chronologisch aufgelistet. Könnt mir auch auf Instagram folgen unter @moepodcast. Da gibt es dann ebenfalls Bonusmaterial zu den Fällen. In diesem Sinne, antwortet auf keine Zeitungsannoncen von einem Dr. Herzog. Bussi und Baba.